Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach Weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber André, Chris, Dennis und der andere Tobi.
Mund abwischen, weitermachen. Hannover 96 hat das nächste Spiel vor der Brust. Es geht zum Hamburger SV. Es könnte doch ein leichterer Gegner sein. Denn der HSV ist mal wieder, möchte ich sagen, ein Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast. Und wir dürfen heute einen ganz besonderen Gast begrüßen. Lotto King Karl. Lieber Lotto, herzlich willkommen und schönen guten Abend.
Moin Moin.
Ja, moin moin, wie man es in Hamburg sagt, da hast du natürlich völlig recht. Chris, du hast dich da besonders intensiv drauf vorbereitet, deswegen Chris, ich will keine große Vorrede treffen, ich übergebe gleich an dich.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, Lotto, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ich denke mal, wir freuen uns alle sehr auf dich. Es ist immer was Besonderes, mit dir zu sprechen. Wer das irgendwie nebenab vom Fußball schon mal machen konnte, der weiß, wovon ich spreche. Und ich würde tatsächlich ganz allgemein anfangen wollen und fragen, wie geht's dir eigentlich? Was machst du gerade?
Ja, wir sind natürlich alle als Künstler von Corona sehr stark getroffen. Uns hat man quasi den Stecker gezogen im März und jetzt ist es, jetzt hat man sich ein bisschen daran gewöhnt. Das ist ein Jahr, bei dem man nicht so richtig weiß, verläuft es in Zeitlupe oder im Zeitraffer, weil man sich immer wundert, dass schon wieder Wochenende ist. Natürlich keine schöne Situation. Aber ich glaube, dass aus medizinischer Sicht in Deutschland viel richtig gemacht worden ist, was halt nicht so ganz gut läuft, ist die Situation, wie man das auffängt, was finanziell auf uns alle dazu gekommen ist und weiterhin zukommt und auch noch zukommen wird. Aber vielleicht gibt es da ja noch ein bisschen Möglichkeiten nachzubessern. Ich glaube, dass das in der Politik auch vorher schon so war, dass man nicht so ganz verstanden hat, wovon wir eigentlich leben und wie das eigentlich so ist. Und das fällt uns jetzt natürlich ein bisschen vor die Füße. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir alle, glaube ich, also meine Branche, sich einigermaßen, wie soll man das nennen, patriotisch verhalten hat, dass wir jetzt weder früher alles bis zum Geht nicht mehr ausgefochten haben, noch jetzt ganz laut gejammert haben, weil zunächst mal geht es hier um eine tödliche Pandemie oder um eine gesundheitsgefährdende Pandemie. Und jeder hat, glaube ich, mittlerweile im Bekanntenkreis leider jemanden, der an Covid-19 infiziert war und an Corona erkrankt war. Und das war auch nicht alles easy. Ne? Insofern muss man schon sagen, wichtig ist erstmal, dass alle noch da sind und dass alle einigermaßen fit sind. Und, aber es ist natürlich ein Jahr, wie man sich das eigentlich gar nicht vorstellen konnte vorher, dass sowas passiert, dass man so komplett abgeschaltet ist. Wir haben ja kaum was gemacht, was unser Job ist. Das ist einfach so. Man kann eben auch nicht mal eben so, jetzt schreiben wir nochmal eben 20 Songs und jetzt veröffentlichen wir ein Album. Ein Album kostet viel Geld. Geld ausgeben ist ja immer nicht das Problem. Geld einnehmen ist ja das Problem. Und man muss einfach ganz klar sagen, dass das ist real existierende Probleme. Es ist nicht so, dass irgendwann den Leuten der 28. Goldzahn rausfällt und man nur noch 27 hat, sondern es ist einfach so, da sind eine Menge Leute auf Hartz IV oder machen irgendwelche Gelegenheitsjobs, über Wasser halten zu können. Das betrifft auch die Gastronomie und so. Und da ist natürlich schwierig. Wir leben von Menschenmengen, aber das geht ja beim Fußball auch nicht anders.
Ja, du hast gerade jetzt schon von den Auswirkungen von Corona für deine Branche erzählt. Ich habe mitgekriegt, du warst vor kurzem beteiligt an einer Aktion von der Maria Gutierrez. Magst du dazu was erzählen? Da ging es um Ohne Kunst und Kultur wird still.
Ja, Maria ist eine ehemalige Kollegin von uns, mit der wir aber auch weiterhin freundschaftlich verbunden sind und die mich dann irgendwann gefragt hat, ob ich da mitmachen würde. Habe ich natürlich sehr gerne gemacht. Maria ist unglaublich rege. Sehr, sehr fleißig und das ist eine tolle Aktion, die ja in Lübeck anfing, dann über eine Ausstellung nach Wien gegangen ist und jetzt mittlerweile hängen auch Plakate in Hamburg und ich sehe natürlich auch diesen Einklinker, den man sich für Social Media runterladen kann, wie viele Leute da mittlerweile am Start sind, das ist natürlich eine tolle Sache. Aber das Entscheidende ist eben auch, dass Leute, die das, die die Situation verbessern können, das auch mal mitbekommen, dass es hier wirklich um eine Menge Leute geht. Ne? Ich glaube, insgesamt reden wir über 1,3 Millionen Arbeitsplätze in unserer Branche. Und das ist ja in einem Land, in dem 75 Millionen Leute wohnen, die ja nicht alle berufstätig sind. Das ist ja schon mal eine Aussage, ne? Und das ist ja schon mal eine Zahl. Ne? Und deswegen muss man da schon mal gucken, dass da sicherlich die Politik ein bisschen Nachholbedarf hat und vielleicht auch ein bisschen mehr sich darum kümmern muss, zu verstehen, was wir da alle eigentlich so umsetzen, was wir da alle so machen, was wir auch an Arbeitsplätzen schaffen und dass das durchaus ein Wirtschaftsfaktor ist.
Ich glaube, das haben viele auch tatsächlich gar nicht verstanden als Helge Schneider. Der hatte ja das Thema dann mal irgendwie auch ein bisschen öffentlich gemacht. Der wurde ja eher belächelt, aber ich glaube, es haben viele gar nicht verstanden, dass es ihm eigentlich nicht um seine Person ging, sondern vielmehr um den Tross, der da hinten dran hängt. Sei es der Roadie, sei es der Tontechniker, der Eventmanager, der Tontechniker. Also da hängt halt ein immenser Rattenschwanz mit dran. Das sehe ich. Hat es denn tatsächlich auch Auswirkungen für deine Band? Ich meine, du bist ja mit dem Warmbeck Dreamboys schon eine Weile unterwegs.
Ja, wir sind ja gar nicht mehr unterwegs. Also wir haben jetzt seit dem Lockdown haben wir genau ein Konzert gespielt. Das war so ein Autokonzert. Und du sprichst es an, Helge, das habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso da nicht mehr Leute darauf reagiert haben, weil wer das ganz kurz nachguckt, damit meine ich jetzt nicht Unbeteiligte, die in Social Media auftauchen, sondern da meine ich jetzt wirklich mal Politik und auch Journalisten, da hätte man ja mal rausfinden können, was für ein Bruttosozialprodukt Helge Schneider bewegt hat in den letzten 40 Jahren. Mit langen, großen Tourneen, Büchern, die er geschrieben hat, Film, die er gedreht hat und alles Mögliche, da ist ja von den Künstlern, die man heute so kennt, eine ganze Menge, und wir auch, südlich davon, finanziell. Und da hätte eigentlich jeder sagen müssen, wenn es Helge Schneider schon so sagt und auch, wie ich finde, sehr vernünftig erklärt, dann hätte man schon mal drüber nachdenken müssen, dass man sagt, das war eigentlich sehr freundlich, sehr nett, sehr kooperativ, sehr empathisch. Das hatte ich eigentlich, hat mich sehr gewundert, dass da nicht mehr Leute sich mal drüber Gedanken machen und sagen, hoppla, wenn Helge das sagt, dann sollte man mal drüber nachdenken. Denn das ist sicherlich einer der klugen, wenn ich sagen, der klügsten Köpfe unserer Branche.
Sind denn in deiner Band die Musiker hauptberufliche Musiker oder gehen die normalerweise normalen Jobs nebenbei her, oder?
Nein, wir sind alle hauptberufliche Musiker. Wir sind alle Profimusiker. Wir sind auch, einige haben das auch studiert. Also das, hättest du jetzt Medizin studiert, hättest du zu tun. Hast du Musik studiert, hast nichts zu tun. Das ist halt so. Das sind Leute, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben. Und da reden wir ja auch nicht über mal eben, wir machen das mal zwischendurch. Unsere Band feiert in diesen Tagen 25-jähriges Jubiläum. Und einige davon sind ja schon viel länger unterwegs. Also Jörn, unser Gitarrist, den kenne ich ja noch, als die Jeremy Days The Real McCoys hießen, von 1986. Also das sind ja Leute, die, da kannst du auch nicht mehr sagen, mach doch mit 60 mal eine Umschulung. Also das wird dann irgendwann auch ein bisschen problematisch. Ne? Und das gilt ja alle Leute in unserem Umfeld. Das sind ja alle Leute, mit denen wir auch zu tun haben, mit denen wir jetzt, ob es Freunde sind oder ob wir mit denen auch zusammen was schreiben oder so. Das ist ja alles irgendwo so eine Gruppe von Leuten zwischen, sag ich mal, Mitte 40 bis über 60 oder Joachim Witt ist über 70 schon. Also da kannst du ja nicht hingehen und sagen, kannst ja auch mal als Packer arbeiten oder so. Ne? Das ist dann irgendwann physisch auch nicht mehr so eine gute Idee. Da hilft es auch keinem mit. Also das ist schon erstaunlich, dass da so wenig Leute begriffen haben, wie ernst die Lage da ist. Und natürlich sind wir alle Profimusiker. Wir machen nichts anderes. Wir können nichts anderes.
Ich glaube, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass für viele Menschen Musik einfach nur Hobby sein kann und nicht tatsächlich ein wirklicher Beruf, den man erlernen kann und den man halt auch mit vollem Herzblut praktizieren kann. Wenn wir mal langsam zum Fußball rüber switchen, würde ich eine elegante Überleitung machen wollen. Was fehlt dir denn mehr? Ein volles Stadion, ein Heimsieg im vollen Stadion oder auf der Bühne stehen mit einem vollen Publikum, also im wahrsten Sinne?
Naja, Publikum fehlt. Das ist ja egal wo. Das ist ja, selbst wenn du Formel 1 siehst, was ja nun eher ein Fernsehsport ist, weil wenn man ganz ehrlich sagt, wenn man beim Formel 1-Rennen mal oder beim Autorennen mal dabei war, die wenigsten Plätze sind ja so, dass man das ganze Rennen überschaut. Man sieht halt die Action und es ist spektakulär und es ist laut oder so, aber das ist ja eigentlich ein Sport, den man tatsächlich im Fernsehen besser verfolgen kann. Das ist genauso, wenn du Boxen guckst und wenn du nicht in den ersten 5 Reihen am Ring siehst, dann sind das so 2 Ameisen, die sich da bekämpfen. Aber überall fehlt das Publikum. Es fehlt ja auch das Zusammenkommen vom Publikum und auch diese Dynamik, die von einem Publikum ausgeht und auch diese Eigendynamik, die da manchmal entstehen kann. Und das ist eigentlich völlig egal, was man nimmt. Also das ist, dass man nicht mehr mit 20, 30 Leuten in einem Restaurant sitzen kann und alles ist entspannt oder so. Das sind ja überall Dinge, die einem fehlen und die natürlich das Leben auf eine Art und Weise verändern, die ja nicht dauerhaft erträglich ist. Das ist ja, mal ist es ja okay und es ist ja auch nicht so, dass ich mir auch kein Typ, der jetzt jeden Abend in der Kneipe bis, als erster kommt und als letzter geht. So war es ja oft, aber so ist es ja auch schon etwas länger nicht mehr, weil viele Kneipen ja auch lieber jüngeres Publikum haben. Aber es ist einfach so, dass fehlt dann natürlich so. Und auch, dass wir jetzt hier so eine Konferenz machen, ist natürlich technisch eine super Sache. Aber es wäre natürlich auch cool gewesen, irgendwo zusammen zu sitzen. Ne?
Ja, das können wir ja jederzeit nachholen. Also von unserer Seite denke ich mal gerne. Na? Wenn wir mal zum HSV kommen, der HSV hat ja 2018, wenn man das mit einer bösen Zunge sagt, endlich das geschafft, woran er die Jahre davor knapp vorbeigeschrammt ist. Letztendlich kam ja 2018 der Abstieg und dann halt massive Änderungen. Das muss man ja so sagen. Bernd Hoffmann kam auf einmal als Präsi. Kühne sprang letztendlich ab. Die Stadionuhr wurde abgebaut. Und letztendlich hatte das ja für dich auch eine sehr empfindliche Konsequenz. Und zwar ist Hamburg meine Perle nicht länger vor der Nordtribüne auf dem Hebewagen gespielt worden. Wie hast du damals von der Absetzung erfahren? Weißt du das noch?
Ja, also zunächst mal sagen, ich war ja nicht Mitarbeiter des HSV, sondern vom NDR. Und es war so, dass ich irgendwann, hat mich Bernd Hoffmann gefragt, ob wir uns mal unterhalten können. Und dann haben wir uns getroffen und da war mir natürlich klar, Bernd und ich kennen uns ja schon ein paar Jahre. Ich habe mein Verhältnis bis heute zu Bernd immer sehr professionell, sehr respektvoll empfunden. Die Gefahr, dass wir beide einen ganz ausgedehnten Urlaub auf einer einsamen Insel zu zweit machen, die ist jetzt relativ gering. Das sieht er sicherlich genauso, aber nicht aus reiner Antipathie, sondern weil wir noch bessere Freunde haben. Wir haben uns unterhalten und da sagte er mir damals, dass der NDR den Vertrag mit dem HSV gekündigt hat und dass man jetzt natürlich beim HSV in der Situation ist, zu überlegen, was macht man jetzt mit all dem, was vom NDR gekommen ist. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, das ist ja relativ einfach. Es gibt ja auch andere Vereine, die keinen Medienpartner haben oder einen Medienpartner haben, der nicht für programmatisch tätig ist. Also Eintracht Frankfurt ist zum Beispiel so. Es gibt ja auch Vereine, die Stadionsprecher selber dann angestellt haben. Schalke ist so, Bayern ist so, Dortmund. Ne? Nobby hat gerade Geburtstag gehabt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr macht das selber. Das ist natürlich insofern blöd, weil man die Möglichkeit hat, für sowas externes Know-how zu bekommen und auch noch Geld, ist natürlich für einen Verein, der jetzt finanziell auch nicht das Geld druckt, immer die bessere Möglichkeit. Wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ihr macht das selber. Wenn ihr es selber macht, macht ihr es mit mir oder ohne mich. Oder ihr findet einen anderen Medienpartner, der macht es mit mir oder ohne mich. Oder ihr macht es mit einem alten Medienpartner nochmal mit mir oder ohne mich. Und dann entwickelte sich das Ganze so. Das war aber ein sehr, sehr faires und sehr, sehr freundschaftliches Gespräch. Das war schon okay. Was dann ein bisschen genervt hat, war, dass dann keine 48 Stunden später aus der HSV-Szene alle möglichen oder zwei Leute massiv plötzlich ihre Meinung äußern mussten und erst mit den Medien sprachen und danach dann mit mir. Das fand ich ein bisschen unglücklich, aber auf der anderen Seite, du arbeitest nicht 14 Jahre für den HSV, wenn du dich über die Außendarstellung wunderst. Also dann hast du was nicht mitgekriegt. Nein, insofern, das war dann halt ein bisschen stressig. Aber ich habe im Grunde genommen immer nur gesagt, also für mich ist ja mein Vertragspartner entscheidend. Und der wird mir irgendwann sagen, was Sache ist. Und so ist es dann passiert.
Was war das für eine Reaktion, die damals aus der Szene kam?
Naja, es hat ja der Timo Horn hat ja dann erzählt, dass er das alles Mist findet. Und Marcel Janssen hat dann gesagt, er muss auch alles neu. Und das war halt ein bisschen blöd, weil Bernd und ich haben uns unterhalten und haben gesagt, also das Gespräch bleibt jetzt unter uns. Und wir sehen jetzt, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, weil der HSV ja auch noch in der Situation war, über eine Medienpartnerschaft zu diskutieren. Letztendlich hat es ja der NDR dann noch einmal ein Jahr gemacht mit einem anderen Team. Und das muss man ja aber mal sehen, das ist ja dann auch irgendwo ein Geschäft. Und das ist natürlich immer unklug, wenn dann da so zwei Leute, die dann zwar sagen, ja, aber ich bin nur der Präsident des EV und der andere sagt, ich bin ja nur Fanclubleiter, aber dann so massiv ihre Möglichkeiten in der Öffentlichkeit ausnutzen. Und dann rief mich Timo irgendwie ein paar Tage später an, wo man sagt, ich hätte mir die 48 Stunden vorher anrufen können. Da hätte man sich darüber ein bisschen normaler unterhalten können. Aber unterm Strich ist es auch legitim. Das ist ja, können die alle machen, wie sie wollen.
Gut.
Es ist, wie es ist.
Für uns in Hannover ist es ja auch ein bisschen schade, weil du hast ja auch bei uns immer die Hymne singen dürfen. Also das heißt, wir verlieren da ja auch so ein...
Ich habe dann die Mannschaftsstellung gemacht.
Ja, genau. Das ist für uns ja auch dann schade, dass du da nicht mehr im Stadion stehst, auf dem Rasen stehst, deine Jungs ankündigst. Also wir haben ja auch gemerkt, dass da irgendwie eine Änderung war. Und das ist schade, weil das die Freundschaft auch zwischen dem HSV und 96... Ich will nicht sagen, belastet hat, aber zumindest ist da ein Teil verloren gegangen.
Ja, das ist natürlich immer schade. Das ist natürlich immer schade, wenn, freut mich natürlich sehr, dass ihr das sagt. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn es dann von den Fans kommt, in diesem Fall von Hannover 96, und auf der anderen Seite von anderen Fans so mit getriggert wird. Das ist natürlich immer ein bisschen unklug, weil man muss natürlich sehen, wir reden hier über Fußballclubs, die große Fans haben. Viele Fans haben. Und da ist es halt auch immer relativ schwierig zu sagen, ja, ich habe das auf meinem privaten Facebook-Account geschrieben, wo man sagt, naja, aber du weißt doch selber, das lesen auch 30.000 Leute. Das ist ja keine private Meinung. So, das ist ja, das kann man ja beim Bier mal unter vier Augen oder so erzählen. Ich hatte weder die Idee oder das Gefühl, ich muss mich jetzt da an dem Job irgendwie festketten oder so oder da irgendwie einen riesen Stress machen oder so. Ich habe ja dann relativ schnell, ich glaube sogar in diesem Raum sitzen, ich glaube ein Stockwerk tiefer, meine Pressemitteilung geschrieben, weil ich auch nicht wollte, dass das jetzt ein Interviewmarathon ist. Weil man muss einfach sagen, der Moment, in dem dann auch klar wird, das wird möglicherweise so nicht so weitergehen, ist der erste Moment, an dem man dann nicht mehr Stadionsprecher ist. Und dann muss man das jetzt auch nicht bis zum Geht nicht mehr auskosten. Deswegen, also ich, die Frage ist legitim, klar, ihr fragt, wie das passieren konnte, ist schon klar. Aber ich bin ja auch heute jetzt nicht so in der Situation, dass ich da jetzt noch irgendwie versuche, noch die Hintertür wieder reinzugehen oder so. Das ist eine Entscheidung, die gefällt worden ist. Da gab es sicherlich viele Fürsprecher, die gesagt haben, endlich ist er weg. Ich habe natürlich auch von einigen Leuten das Gegenteil gehört. Letztendlich muss das ja jeder für sich selbst wissen. Es gab verschiedene Möglichkeiten. Der NDR hätte es weitermachen können, der Herr HSV hätte es weitermachen können. Beide wollten es nicht. Dann ist es halt so.
Ich denke aber mal, dass nach 14 Jahren, du hast es glaube ich 14 Jahre fast gemacht, dass das nicht so geräuschlos vonstatten gehen kann, wie das vielleicht sich der ein oder andere gewünscht hätte. Ich denke mal, das ist durchaus auch nachvollziehbar, dass es da von Seiten der Fans auf jeden Fall eine Reaktion gab, in welche Richtung die auch immer ausgefallen hat. Wenn du sagst Hintertür, wenn der HSV heute jetzt, oder nicht heute, aber morgen wieder vor der Tür stehen würde und sagen würde, du, wir machen mit dem NDR wieder eine Kooperation, hast du Lust, bei uns wieder Stadionsprecher zu sein und wieder mit der Hebebühne hochzufahren, würdest du da sofort Ja sagen oder würdest du erstmal in dich gehen und drüber nachdenken?
Also erstmal, der HSV hat einen Medienpartner, das ist Energy. Das ist ein Sender, bei dem ich früher auch mal war, den ich sehr, sehr mag. Ich bin auch nicht beim NDR, also ich bin, was Radio angeht, vollkommen unbelastet. Ich könnte für jeden Radiosender der Welt irgendwo irgendwas moderieren oder für jeden Verein. Insofern, das geht jetzt gar nicht um den NDR bei der Sache, die muss man ja einfach mal rausnehmen, die haben eine Entscheidung gefällt, die man respektieren muss und dafür haben sie auch gute Gründe, das kann ich auch alles nachvollziehen, die haben ja auch ihr Engagement bei Hannover zurückgezogen und bei THW Kiel glaube ich auch und so, die fahren das halt alles ein bisschen runter, das ist ja vielleicht auch in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, eine wirtschaftlich vernünftige Entscheidung, das können wir alle gar nicht beurteilen, das werden dort kluge Köpfe richtig entschieden haben. Was das Generelle angeht, ich glaube, dass, wenn du mich jetzt in diesem Moment fragst, ich bin immer HSV-Fan, das ist schon klar, aber ich halte das im Moment für äußerst unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Und deswegen, das ist auch gar nicht mein größtes Problem im Moment. Also das ist nicht, weil es mir egal wäre, sondern weil einfach wir haben im Moment eine so außergewöhnliche Krisensituation auf diesem Planeten mit einem Virus, das uns bedroht. Das ist kein Spaß. Ja, das ist auch keine Übung. Wenn man da Pech hat und einen schlimmen Verlauf hat, dann ist das keine witzige Sache. Und ich kenne Leute, denen das passiert ist. Ich kenne auch jemanden, der es zweimal gehabt hat. Dann muss man sagen, sind solche Überlegungen. Also ich bin dazu gar nicht fähig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das macht auch meinen Fehler. Wir müssen aber kurz. Wir müssen kurz eins festhalten. Trotzdem ist das Lied "Hamburg, meine Perle" ja auch weit über die Toren Hamburgs hinaus berühmt, bekannt, beliebt geworden. Ich erinnere mich hier an Abende, nachdem ich im Stadion war bei uns, dann am Steintor in der Sansibar und da wurde dann Hamburg meine Perle gespielt. Das war so ein Medley, ja. Erst kam 96, Alte Liebe und direkt im Anschluss Hamburg meine Perle und alle haben mitgesungen. Also das ist schon ein Lied, das du da geschaffen hast, kann man sagen, für die Ewigkeit, auch wenn es bei euch im Stadion nicht mehr gespielt wird.
Dankeschön. Das kann ja auch weiterhin gespielt werden. Wir spielen es ja auch weiterhin. Wenn wir in Hannover spielen, spielen wir ja auch beide Vereinshymnen nacheinander weg. Unsere Version von 96, Alte Liebe, die ein bisschen getragener ist, weil wir halt da das mit Robert Enke verbinden. Und das ist ja weiterhin so. Den Song gab es ein paar Jahre, bevor er beim HSV entdeckt worden ist. Den gibt es auch weiterhin. Es ist sicherlich eine große Ehre, wenn man als Künstler in die Verlegenheit kommt, sowas wie eine Stadionhymne mitgeschrieben zu haben. Aber wir haben auch in den Konzerten unmittelbar danach gemerkt, die so klein nicht waren, inklusive Festivals mit einer sechsstelligen Zahl vor der Bühne, dass durchaus Leute auch in anderen Bundesländern das mitsingen und das einfach jetzt wieder als das empfinden, was es ja ursprünglich auch war. Es war unser Song. Ja, das ist ja der Song von uns als Band. Und wir spielen den weiterhin. Das ist sicherlich unser auch kommerziell einer unserer erfolgreichsten Songs. Und das ändert sich ja auch nicht. Also das ist ja jetzt, wenn es dann im Stadion nicht mehr gespielt wird, dann wird es halt im Stadion nicht mehr gespielt. Aber es gibt so viele Häuser in Deutschland, da kann ja jeder Tag und Nacht den Song spielen, bis er ihn zu dem Mann rauskommt. Also das ist einfach so. Deswegen, man muss einfach auch mal ganz klar sagen, die andere Seite ist natürlich die, ich hatte ja auch, als unser Kollege aus Mainz, der dann auch gesundheitliche Probleme hatte, aufgehört hat, auch über ihn was geschrieben bei Facebook, weil er uns beim Konzert in Mainz mal angesagt hat, weil dann natürlich auch überall so ein paar Bekanntschaften und Freundschaften herrschen. Ich habe von Norbert Dickel erwähnt, wir sind ja auch beide Mitglied in einem Borussia Dortmund Fanclub, der als Thema hat die alte Fanfreundschaft zwischen Dortmund und dem HSV aus den 70er, 80er Jahren. Und er hat halt die 1909 mit, die Tumor und ich im 1887. Das wird ja weiterhin gelebt. Wir sind ja weiterhin da beide im Fanclub, im selben Fanclub. Und das ist ja, ich bin ja nicht von dieser Welt verschwunden oder so. Ne? Das ist einfach nur so. Es wird halt dann im Stadion, es ist nicht mehr Teil der Zelebrierung dessen, was da vorm Spiel passiert. Da wir sind eh andere Leute jetzt zuständig. Da muss ja jeder seine Gedanken machen. Das kann ja jeder machen, wie er will.
Ja, da möchte ich an der Stelle direkt mal reingrätschen, wo du Robert Enke erwähnt hast. Würde mich mal interessieren, Robert ist ja, also nicht nur für Hannover und natürlich 96 auch bundesweit und vor allen Dingen für den Fußball einfach nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema und ganz wichtiger Name. Was verbindest du mit Robert Enke, beziehungsweise weißt du noch, wo du warst, als du erfahren hast, dass Robert Enke gestorben ist oder sich das Leben genommen hat?
Also diesmal so, Robert und ich kannten uns ein bisschen. Wir haben uns in der Zeit, in der er offiziell verletzt war, ich wusste das ja auch nicht, auch vor den Spielen, wenn ich in Hannover war, immer unterhalten. Ich habe ihn als wirklich extrem feinen Kerl, der auch untypisch für Fußballer sehr empathisch ist und mitdenkend ist. Das war so ein Feingeist so ein bisschen. Ne? In Erinnerung, ich habe ihn abgeklatscht vor seinem letzten Spiel. Das war ja gegen den HSV. Und ich glaube, das war 40 Stunden vorher oder so. Und ich saß damals in einer Runde, die es damals gab, mit verschiedenen Leuten aus Sport und Kultur, die sich, ich glaube, so alle 6, 7, 8 Wochen in einem südamerikanischen Steakhouse in Bramfeld, das ist in unmittelbarer Nähe zu Barmbek, getroffen haben. Und ich saß dann neben Klaus-Peter Kohl, der mit den Klitschkos damals zu tun hatte. Ich glaube, Werner Böhm saß auch da. Der hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in diesem Restaurant gewohnt. Der hat da mal 2 Wochen gewohnt. Der hat da so einen eigenen Big Brother gemacht und hat im Solarium auf der anderen Seite jeden Morgen geduscht. Ist dann mit dem Bademantel über die Straße. Das ist eine 6-spurige Straße. Ja, das war gar nicht ohne. Bramfelder Chaussee, ja. Und mir gegenüber saß ein Freund von mir, wir hatten natürlich alle unsere Handys so aus oder weggepackt. Und der hatte sein Handy an. Und plötzlich geht er ans Handy ran und sagt, so halb unter den Tisch, was, Robert Enke ist tot? Und ich habe erst gedacht, es geht um den, jetzt weiß ich gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, um den Schauspieler Werner Enke. Weil Boris Banzemann, der da saß, jetzt, der Kumpel von mir, der ist jetzt noch älter als ich. Und da habe ich gedacht, dass es vielleicht darum geht und dass der irgendwie, das ist zur Sache Schätzchen oder erst die Arbeit und dann das Mann, aber diese Filme und wehe, wenn Schwarzenbeck kommt. Die habe ich sogar noch mitgekriegt. Und wenn jemand jetzt noch älter ist, dann hat er vielleicht da. Und habe ich gedacht, nee, hol mal Robert Enke. Und habe ich gedacht, hol mal, da kann irgendwas nicht stimmen. Und habe mein Handy rausgeholt und habe, ich weiß nicht, wie viele Anrufe in Abwesenheit gehabt. Da war ich noch bei Radio Hamburg. Und der Sender hat, ich weiß nicht, wie oft angerufen. Und dann war das Essen gelaufen. Ich bin rausgegangen und habe erstmal einfach rangegangen. Es hat in einer Tour geklingelt. Und naja, und dann habe ich, mir war irgendwie klar, dass das natürlich, das ist ein junger Mann, dass das jetzt wahrscheinlich keine normale Todesursache ist. Und naja, es fügte sich dann dieses, was ich vorhin geschrieben habe, dieses sensible, feingeistige, fügte sich so ein bisschen zusammen, dass es jemand war, der dann unter schweren Depressionen gelitten hat. Und dann war ich eine Woche später wieder bei der Trauerfeier im Stadion. Und das war, weiß ich auch noch, ich hatte am Abend vorher, das war so, war ich bei einem Abendessen in einem Restaurant in Hamburg wieder. Und da tauchte plötzlich Michael Ballack auf. Und dann haben wir uns unterhalten und dann sage ich, fährst du morgen auch hin? Sagte er, ja, ich fahre mit der Nationalmannschaft, der war da schon ehemaliger, aber die haben sich alle da getroffen hin. Und dann habe ich nur gesagt, ich kann dich auch morgen mitnehmen. Und dann sagt er, nee, ich muss nach Langenhagen, wo der DFB ist, und dann fahren wir alle zusammen ins Stadion, aber ist nicht gemein und so. Und dann bin ich halt tatsächlich morgens im schwarzen Anzug. Ich stand dann um 6 Uhr, glaube ich, oder so, bei 2 Grad oder so, oder minus 2 Grad, ich weiß es gar nicht mehr, vom Stadion. Frank Fahrenhorst tauchte plötzlich auf, der wurde jetzt sofort reingelassen, weil der noch zur Mannschaft quasi gehörte. Ich musste warten, dann kam Nikola Kiefer und es war alles total schlimm. Und dann sind wir hochgegangen, also in diese VIP-Bereich-Ecke. Und sind dann das erste Mal quasi, haben das den Innenraum gesehen mit dem Sarg und den Kränzen. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Das war natürlich unfassbar. Und ich habe heute noch an meinem Spiegel in der Garderobe, aber das ist auch so ein Tick von mir, ich habe so von so Einladungen zu Trauerfeiern, da hänge ich da mal ran, wenn Leute gestorben sind. Und da hängt auch die beiden Tickets von Robert Enke, die ich da gehabt habe.
Das finde ich aber gut.
Das finde ich sehr gut. Ich schreibe immer zu seinem Geburtstag und zu seinem Todestag was drüber, auch um daran zu erinnern, dass natürlich auch Zugführer, Ersthelfer vor Ort und alle sind da in diesen Sog mit reingeraten. Das ist das Tückische an dieser Krankheit. Und es war dann immer, Leute wollen immer wissen, gab es irgendein Zeichen von ihm, als ihr euch abgeklatscht habt? Überhaupt nicht. Er ist lächelnd in die Kurve gelaufen. Das ist das Tückische. Und da kann man als Außenstehender nur sagen, ich habe da höchsten Respekt vor. Lass uns bloß das immer mal wieder erwähnen. Das muss man jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber sagen, pass auf, Leute, sowas gibt es. Gerade in Zeiten, in denen im Internet jeder jeden an die Pfanne haut und jeder für 2 Minuten mal dicke Eier hat. Es gibt so eine Grenze, ne? Anstand und Haltung. Da muss man echt mal ein bisschen mal überlegen. Da ist immer noch ein anderer, den ich anschreie und beleidige. Der nimmt das vielleicht ganz anders auf, als ich das gerade gemeint habe.
Lotto, es gab ja auch große Worte, gerade auf der Trauerfeier, die du gerade beschrieben hast. Fußball ist nicht alles und es muss sich was ändern im System. Hast du das Gefühl, es hat sich wirklich was geändert? Und jetzt, wenn wir jetzt auch auf die ganze Situation um die Pandemie gucken, die du gerade auch schon erwähnt hast, in der wir uns befinden, hat der Fußball wirklich sich verändert? Also ist es menschlicher geworden oder ist es immer noch das harte Geschäft? Und
Also es ist ja Fußball, was ist Fußball? Fußball sind 22 Leute auf dem Platz, aber es ist ja auch, das sind die Fans drumherum. Also ich kann nur sagen, ich bin immer sehr stolz auf alle Leute, die auf meine Posts zu Robert reagieren, bis auf einen. Da ist immer einer dabei, der sagt, was ist denn mit dem Lookführer? Und sagt, steht da. Ich schreibe es immer rein, weil das total wichtig ist, dass man die alle erwähnt, ja, dass man das alles erwähnt, dass man auch immer noch mal ganz klar sagt, so wie ich Robert kannte, ist das jemand, der niemanden in irgendeinen Sog mit reinführen wollte oder reinziehen wollte. Ich schreibe das immer, aber es gibt natürlich immer jedes zweite Mal oder eigentlich jedes Mal gibt es noch irgendeinen, der alles besser weiß und der das alles blöd findet. Ich musste sogar schon mal einen sperren, was ich ganz, 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 ganz selten mache. Ich habe, glaube ich, zweimal gemacht in meinem Leben, der dann geschrieben hat, wenn dir Robert Enke so sympathisch ist, dann stelle ich dir auf für die nächste S-Bahn, gib mir genügend Züge in Hamburg. Da gibt es sehr viel Zynismus und so weiter. Aber Tatsache ist, dass das, was ich dort von allen anderen lese, schon in die richtige Richtung geht. Und das sind ja, ich habe das jetzt nicht so im Kopf, aber ich würde mal sagen, wir reden hier schon über 75 bis über 100.000 Klickzahlen. Das ist ja schon ein bisschen was. Da hat sich schon was geändert. Unterm Strich ist leider im Fußball als Geschäft, als Tagesgeschäft, natürlich mehr oder weniger das passiert, was Markus Babbel, der auch ein sehr kluger Kopf ist, kurz danach gesagt hat, 2 Wochen oder 4 Wochen später kriegt er kein Hahn mehr nach. Das sage ich aber auch jedes Mal, wenn wir in Hannover spielen, bevor wir 96 Alte Liebe spielen. Und ich habe das Gefühl, dass man schon ein bisschen was bewegen kann, wenn man denn was macht, in diesem kleinen Rahmen. Aber so klein ist der Rahmen gar nicht. Wenn 75.000 Leute das lesen und natürlich noch viel mehr, weil es dann ein paar hundert Mal auch noch geteilt wird, das ist ja schon mal eine Kleinstadt, ne? Und man muss ja irgendwo anfangen. Und in der Tat, im Moment haben wir 2 Pandemien. Wir haben eine biologische, und wir haben eine inhaltliche, wo Leute sich Köppe heiß reden über das, was sie glauben. Und ich finde es völlig okay, über das zu reden, was man glaubt oder was man nicht glaubt. Aber man muss dann auch mal überlegen, ob das immer in diesem Ton sein muss.
Ja, da hast du völlig recht. Aber kommen wir zurück zum Fußball. Jetzt steht ein großes Spiel an. Der HSV hat in Heidenheim verloren. Und 96 hat, ich will mal sagen, sich bis auf die Knochen blamiert im Heimspiel und im Auswärtsspiel davor. Also beide waren ja hoch gehandelt. Sowohl der HSV, der jetzt ja leider das dritte Jahr zweite Liga erleben muss, und 96 das zweite Jahr zweite Liga. Lotto, was ist beim HSV los? Ihr habt jetzt mit Daniel Thun einen neuen Trainer, der einen anderen anders hat als Dieter Hecking. Der Hecking ist ja ein gestandener Trainer, ein Trainer, der schon viel Erfahrung hat, bei 96 auch, beim VfL Wolfsburg, der war ja auch schon erfolgreich. Daniel Thun mit Osnabrück immer sehr emotional, sehr, weißt du, seine Spieler pushend. Hat sich da beim HSV entscheidend was verändert? Hat Daniel Thun einen anderen Ansatz? Und wie äußert sich das?
Also ich muss immer bei dem ersten Satz einhaken. Der HSV hat einen neuen Trainer, ist etwas, was, nehme ich mir nicht übel, aber da zucke ich mir in den Schultern. Wann war ja, das denn okay. Nicht so?
Ja. Ich glaube, kennen wir bei 96 aber auch, ne? Also so ist
ja,
nicht.
Aber nicht in der Kadenz. Du, das ist ja, der Schalke ist ja jetzt auf den Spuren des HSV. Aber das sage ich auch immer schon, dass wenn die nicht aufpassen, sind sie 5 Jahre genau da, wo der HSV jetzt ist. Ich glaube, das, was Leute unterschätzen, ist, du kannst ja jedes Jahr 20 neue Spieler und 5 neue Trainer holen. Es geht um die Grundaussage und die Haltung eines Vereins und der Leute, die dort entscheidend sind. Und wenn die immer gleich bleibt und nach einem super Auftakt, also gut, der Auftakt war schlecht, Pokal verloren, aber das ist ja beim HSV auch eine Tradition. Meistens, manchmal gibt es noch Flatscreens und ein bisschen Kohle dafür, dass der HSV gegen ein 50er ausscheidet. Verlieren sie auch einfach nur sportlich, das kann schon mal passieren. Aber da ging es ja wirklich gut los. Und ohne Zweifel ist Daniel Thun ein guter Trainer und wirkt auf mich auch wie ein guter Typ. Ich habe den natürlich persönlich kennengelernt. Ich habe ja da nun jetzt auch keinen Kontakt mehr. Aber Dieter Hecking kenne ich schon sehr lange. Von dem habe ich immer viel gehalten. Den kenne ich noch vom VfL Lübeck. Da fand ich ihn schon super, weil es ein guter Typ ist. Ich glaube, dass das Gift im Verein steckt. Und ich glaube, dass das, wenn ich dann lese, bester Saisonauftakt aller Zeiten, besser als Kuno Klötzer und der war schon besser als Ernst Happel, dann rauschen mir die Ohren. Und dann gibt es schon die ersten Einladungen zur Meisterschaftsfeier auf dem Rathausmarkt, wo ich gar nicht sicher bin, ob das so schlau ist, das zu feiern, weil ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass der FC St. Pauli, der ist ja auch schon ein paar Mal auf und abgestiegen, jemals auf dem Rathausmarkt seinen Aufstieg gefeiert hat. Das finde ich schon so, wo man denkt, meine Güte, auf dem Rathausmarkt haben wir den DFB-Pokal gefeiert und einen Champions-League-Sieg und Meisterschaften, UEFA-Cup auch. Ist ein Zweitliga-Aufstieg da das richtige Signal oder nicht? Ich glaube, wenn man es locker hinkriegt, dann ja und dann spontan. Und man muss auch sicherlich ein bisschen vorher planen. Im Moment kann man ja gar nicht planen wegen Corona, aber generell, das war in den letzten Jahren ja auch so. Aber jedes Jahr, kurz vor Weihnachten, kommen die Ersten, jetzt muss es aber da und da und da, wird so und so gefeiert und der macht das und der macht das. Das ist schon eine Mentalitätsfrage, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich dann auch einfach beantworten lässt, wenn man sagt, ich habe 200 Leute auf der Geschäftsführer, die ich nicht austausche, sondern ich lasse es immer an den Leuten auf dem Rasen aus. Das sind alles keine schlechten Spieler, das sind auch alles keine schlechten Trainer gewesen, überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Systemproblem, was der HSV hat, was ich aber auch in Hannover beobachte. Deswegen ist es kein HSV-Problem, es ist auch kein Hamburger Problem. Es ist vielleicht ein Sportverein-Problem, aber bei euch ist es ja genauso. Dann habt ihr plötzlich einen Rechtsstreit hinter den Kulissen mit Schlaufi. Zu Recht, alles okay. Dann wird das aber relativ groß durch die Medien geeiert. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Spieler sagen, oh, super, es ist wieder Theater drumherum. Dann hauen wir uns mal schön aufs Ohr und spielen gegen Bochum, die wirklich keine schlechte Mannschaft sind, aber lassen sich da halt so als Bochum angefangen hat, einen Gang rauszunehmen, war Hannover ja noch gar nicht richtig da. Und da ähneln sich schon so ein bisschen die Sachen. Und da muss man natürlich sagen, vielleicht ist es dann manchmal eben auch abseits des Rasens, wo das Problem liegt und wo es vielleicht um eine Einstellung geht und um eine Haltung geht, die dann manchmal kontraproduktiv sein kann.
Ja, du hast es gerade gesagt, das Gift steckt im Verein. Also du hast es zwar über den HSV gesagt, aber das lässt sich auch über 96 sagen. Wir haben ja seit Jahren hier schon einen schwelenden Streit. Ja, wir haben einen schwelenden Streit zwischen, ich sag mal, Fanszene und Martin Kind, der Martin Kind sicherlich als Geldgeber vielleicht unerlässlich. Ich lasse es mal in Klammern, aber zumindest gibt's da einen Streit und dieser Streit wirkt sich ja auch immer wieder dann auch natürlich leistungsschwächend aus. Ja? Also Spieler.
Spiegel hat das nicht nein. Ne? Also die Meisterschaftsfeiern, die bei uns geplant worden sind und die Streitereien bei euch, haben noch nie dazu geführt, dass die Vereine 10 Spiele mit 5 Toren Abstand gewinnen. Was vielleicht auch in der zweiten Liga nicht immer möglich ist, aber das sind ja auch enge Ligen, die zweite Liga, aber natürlich sind das beides eigentlich echt gute Mannschaften, das ist gar keine Frage. Und gehören natürlich zu den Aufstiegskandidaten, das ist doch ganz klar. Das Potenzial ist doch bei beiden Vereinen da. Nur man muss natürlich auch sehen, dass die Entwicklung auch jetzt im dritten Jahr zweite Liga am HSV auch so ein bisschen dahin geht, dass man sagen muss, man muss jetzt auch wirklich mal sehen, dieses kleine, skurrile, lustige Freiburg, wo man sagt, man kennt kein Spiel, aber irgendwie sind die irgendwie gefühlt immer in der ersten Bundesliga. Das ist mittlerweile ein etablierter Erstligist. Das ist ein etablierter Erstligist mit einem System, das tatsächlich mit einer relativ nobody-artigen Truppe, auch mit einer Fluktuation, mit einem Trainer, der ein unglaublich cooler Typ ist, die sich da einfach überleben, über Wasser halten.
Aber Dennis, du hast ja auch wieder vorbereitet, die 96 Sekunden über den nächsten Gegner, also über den HSV. Jetzt kommen Dennis 96 Sekunden.
Ja, moin moin. Der Kleine gegen den Großen oder der Große gegen den kleinen HSV. Wer ist, mag sich jetzt jeder selber überlegen. Aber die beiden Vereine verbindet natürlich deutlich mehr als eine reine Buchstabenkombination. Es ist eine mal mehr, mal weniger ausgeprägte Fanfreundschaft und natürlich die Abneigung gegenüber den Bremer Fischköppen. Werden wir sportlich. Personell haben sich die Hamburger vor der Saison auf mehreren Positionen deutlich verstärkt. Königstransfers dürften Torhüter Ulreich und Goalgetter Terodde sein. Letzterer ist quasi ein Aufstiegsgarant. Er hat bereits Stuttgart und Köln hochgeschossen und in der zweiten Liga insgesamt 127 Buden gemacht. Langsam wird unser Zweitliga-Rekordtorschütze Dieter Schatzschneider, noch so eine Gemeinsamkeit, ganz unruhig an der Bratwurstbude. Die Hamburger können sich im Gegensatz zu uns auf die Liga konzentrieren, werden uns aber sicherlich im kommenden Pokalspiel alle verfügbaren Daumen drücken, oder? Nach dem Pokalaus hat der HSV eine fulminante Serie mit 5 Siegen und 2 Unentschieden hingelegt. Nur die letzten beiden Spiele gegen Bochum und Heidenheim, naja, da sprechen wir nicht drüber. Taktisch sind die Hamburger sehr flexibel. Egal in welchem System, sie haben in der Regel mehr Ballbesitz, wollen das Spiel machen. Auch wird es ziemlich sicher ein laufintensives Spiel. Könnte uns also entgegenkommen, falls wir mal wieder schnelle Außenbahnspieler zur Verfügung haben und über Konter kommen wollen. Ach, und was die Buchstabenkombination betrifft, Hannover ist seit 2 Jahren übrigens wieder Hansestadt, also noch eine Verbindung zu Hamburg. Nur bei den Nummernschildern wollen wir es belassen. Soll ja nicht noch verwirrender werden, oder?
Oh, herzlichen Glückwunsch an Hansestadt. Sehr gut.
Da möchte ich doch mal gleich elegant reingrätschen.
Dankeschön.
Simon Terodde, den Torrekord der zweiten Liga, bricht er den noch bei euch oder erst, wenn ihr uns nächstes Jahr verkauft habt?
Ja, da wisst ihr besser, wie viel Geld ihr habt.
Ja, in der Regel keins.
Das ist schon stark, wie der eingeschlagen ist, das ist gar keine Frage. Und das ist auch, ich mag solche Spieler ja, die den Ball halt irgendwie reinkriegen. Also das ist ja auch das erste Mal seit langer, langer Zeit wieder, dass der HSV einen Spieler hat, bei dem man wirklich sagen kann, den Ball in den Strafraum bringen, ist schon mal per se eine gute Idee. Wir dürfen nicht vergessen, im Abstiegsjahr und davor hatten wir mit Philipp Kostic eine unglaubliche Flankenmaschine. Aber ein Spieler, der auch bei unseren beiden Vereinen gespielt hat, der ist in Flanken halt körperlich, das ist nicht die ideale Vorlage für Bobby Wood. Ne? Also ich glaube, Niklas Süle hat in guten Momenten bei Bayern spielen ihn mal unter seinem Kinn vorbeifliegen gehört. Aber
er hat andere Stärken.
Er hat andere Stärken, eindeutig, ja. So, und es ist nur so, dass das schon stark ist, wie Terodde eingeschlagen ist. Und das, dieses unbedingte Wille, den Ball über die Linie zu bringen, egal wie, das finde ich schon wirklich stark. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sehen, das sind halt auch, das war auch ein Spieler, der jetzt, sagen wir mal, keinen 10-Jahres-Vertrag mal unterschreiben wird. Ne? Und da muss man natürlich auch gucken, wie ist da die Perspektive auf lange Sicht. Der HSV hat jetzt wieder die Mannschaft, in der einige, wie ich finde, sehr interessante Talente sind, verstärkt mit so ein paar Cracks, die sich nichts vormachen lassen. Das hofft man zumindest. Aber das ist jetzt auch der Prüfstand, auf dem sie stehen. Jetzt ist es mal, das ist ja die große Frage, geht man jetzt von 5 Siegen und 2 Unentschieden, also 7 Spiele und Niederlage aus, oder ist es so, dass man sagt, seit 3 Spielen nicht gewonnen? Das ist immer die große Frage. Und wie ist das jetzt, wie ist, denkt das in den Köpfen der Spieler? Ich glaube, der Trainer wird da die richtigen Worte finden. Aber genauso ist Hannover, von dem ich immer das Gefühl habe, sie sind in der zweiten Liga noch gar nicht so richtig angekommen. Und die müssen sich jetzt irgendwann auch Gedanken machen. Die zweite Liga ist wieder mal relativ eng. Es war schon mal enger, aber es ist relativ eng. Das heißt, wer jetzt 3, 4 Spiele nicht genügend punktet oder gut punktet, kommt von unten nach oben oder umgekehrt. Man muss einfach sehen, die zweite Liga hat einen ganz großen Nachteil. Wenn du nochmal absteigst, dann wird es echt eng. Dann muss man über große Stadien reden, die viel Geld kosten und Corona hin oder her, ob man sich die dann immer noch so leisten kann, dann tauchen ganz andere Probleme. Ne? Und da muss irgendwo ein bisschen die Philosophie her. Deswegen das Interessante an diesem Derby ist, dass beide Vereine eigentlich das Statement für 3 Punkte brauchen. Man braucht immer 3 Punkte, ist auch Quatsch, was ich sage. Nur in diesem Moment ist es ja wirklich so, dass der HSV muss zeigen, wir kommen aus der Krise wieder. Was mir sehr gut gefallen hat, aber das haben sie in der letzten Saison in der Hinrunde auch gemacht, dass sie aus Niederlagen zurückgekommen sind. Was nach wie vor schlecht ist, ist dieses Tore in der letzten 5 Minuten zu kassieren. Ich habe ja nie Fußball richtig groß gespielt, aber es gibt so eine, ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mal mit Bob Hanning, der damals Trainer beim HSV Handball war, habe gesagt, ich habe mal 2 blöde Fragen. Wenn ein Spieler sich nach 5 Minuten einen Muskelfaserriss holt, hieß es bei uns beim Basketball immer, nicht warm, nicht fit oder beides. Und wenn du in den letzten 5 Minuten das Spiel verlierst, gut, beim Basketball vielleicht die letzten 2 Minuten, weil das Spiel schneller ist, aber hat das auch was mit Physis und oder Konzentration oder beidem zu tun? Hat sich daran so massiv was geändert? Und dann sagt er zu mir, nee, hat sich gar nichts geändert, das ist eigentlich immer noch so. Und deswegen, ich glaube, beide Vereine haben jetzt so eine bisschen so eine Quo Vadis-Situation, da passiert auch nichts. Wenn sie unentschieden spielen, sowieso nicht, aber wenn einer gewinnt, dann ist der andere nicht automatisch im Tal der Tränen oder so. Aber man muss schon ein bisschen so gucken, ich glaube, beide Vereine haben jetzt eine Antwort, die sie sich selbst und natürlich auch den Fans schuldig sind. Ne? Stoppe ich den Abwärtstrend oder zeige ich jetzt als HSV oder sage ich als Hannover 96, so pass auf Leute, jetzt müssen wir irgendwann auch mal in der zweiten Liga angekommen sein. Und natürlich kann man gegen Bochum verlieren, man kann auch mal hoch verlieren, aber man muss natürlich insgesamt zeigen, wo will ich hin und muss dann auch an einem anderen Tag mal überraschend positiv auffallen, auch was das Ergebnis angeht.
Aber da möchte ich direkt mal einhaken, wenn du sagst, okay, bleiben wir mal beim Basketball von den Termini. Die Crunch-Time liegt euch also nicht so. Nach hinten raus kassiert ihr noch Tore. Was würdest du denn sagen? Ja, aber was würdest du denn sagen, wo sind sonst eure Problemfelder? Also ich frage für einen Freund.
Ja, ich weiß. Ich antworte mal für einen Freund und sage, das ist eine Konzentrationsfrage. Und Konzentration schwächt sich durch mangelndes Konzentrationstalent, das ist ja auch ein Talent, oder weil man physisch so durch ist, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Das glaube ich überhaupt nicht beim HSV. Ich glaube, mit so einem Trainer wie Daniel Thun wirst du dieses Problem überhaupt nicht haben. Der wirkt auf mich ganz anders. Oder ist es eben so dieses, ach, ist ja eigentlich schon alles gelaufen, Ding. Und abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift und ist erst vorbei, wenn die dicke Frau gesungen hat und so weiter. Wir kennen alle diese Phrasen. Und wenn ein Club über viele Trainer und viele Spieler hinweg immer wieder dasselbe Problem hat, dann muss der Club sich hinterfragen. Und dann muss man nicht immer hingehen und sagen, wir brauchen ein neues Maskottchen oder wir brauchen einen neuen Stadionnamen oder wir müssen andere Trikots anziehen, sondern dann muss man einfach mal darüber nachdenken, ob da vielleicht irgendwo was fehlt. Und der HSV hat viel Mentalität geholt mit einigen Spielern. Aber die Frage ist, ob das in einer Mannschaft gegen das, was im Club sonst noch, das sind ja dieselben Leute drumherum, passiert, ob das dann reicht. Und in Hannover muss man sich dasselbe fragen, ob man in dem Moment, wo man so eine Situation hat wie jetzt, dass es wieder so ein bisschen Gefummel außenrum gibt, plötzlich wieder das Gefühl hat, das lähmt die Spieler oder gibt ihnen vielleicht das Gefühl, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, was sie jetzt gerade machen und so weiter. Wir wollen nicht ausschließen, dass man auch einfach mal einen schlechten Tag hat oder dass man einfach mal Pech gehabt hat. Nur wenn sich dann so eine Tendenz abzeichnet, dafür ist die zweite Liga eben echt gefährlich. Abgesehen davon, jede Liga ist gefährlich. Wir haben letztes Jahr eine Hinrunde in der ersten Liga Dortmund mit einer überragenden Hinserie gehabt, die dann eine Rückserie gespielt haben, so als ob sie unbedingt Neunter werden wollten oder so.
Und deswegen, welche Rolle spielen die beiden vorherigen Spielzeiten in solchen Situationen? Ich meine, das kennt der HSV ja, dass man durchaus sehr überzeugend den Großteil einer Saison bestreitet und einem dann auf den letzten Metern die Luft ausgeht. Ich meine, in den letzten beiden Spielzeiten ist es jeweils an einem Punkt knapp an der Relegation vorbeigegangen. Ich glaube, letztes Jahr speziell spielte da auch der potenzielle Relegationsgegner vielleicht noch eine untergeordnete Rolle in den Köpfen. Weil gegen Bremen, denke ich mal, wollte man auf keinen Fall in einer Relegation verlieren. Aber was für eine Rolle spielt das, wenn man jetzt momentan sagt, Mensch, wir sind eigentlich nicht so schlecht gestartet und haben jetzt aber die letzten beiden Spiele verloren und gerade das letzte mehr als unglücklich aus der Hand gegeben?
Also erstmal sind so viele Leute wieder ausgetauscht worden und es hat vor der Saison wieder jeder erzählt, der eine Mutter hat, wir haben keinen Stein auf dem anderen gelassen und bla bla bla, dass es einfach diese Ausrede nicht mehr geben kann. Die kann es einfach nicht mehr geben. Und was die Bremen-Conspiracy angeht, klar, da muss ich nur sagen, ich kann das auf der einen Seite menschlich total verstehen. Auf der anderen Seite reden wir hier von Spielern, die seit 2-3 Jahren in Hamburg sind, die also jetzt nicht ihr Leben lang mit einer unfassbaren Rivalität zu Werder Bremen gelebt haben. Und dann müssen wir einfach ganz klar sagen, ihr macht hier einen Job und dafür werdet ihr bezahlt. Und da ist es vollkommen scheißegal, was im übernächsten Spiel passiert. Der nächste Sprint, den musst du gewinnen. Der nächste Pass muss ankommen. Das nächste Spiel musst du versuchen zu gewinnen. Und das ist, es spielt ja offenbar eine Rolle, aber das widerspricht meinem Verständnis für Sport total. Was nicht heißt, dass ich recht habe und dass es so einfach ist. Aber das widerspricht meinem Verständnis. Und wenn ich mir überlege, in den Jahrzehnten, die ich Fußball verfolge, was man für Spieler so erlebt hat, es gibt manche Spieler, bei denen man das Gefühl hat, sie lehnen die Niederlage ab. Olli Kahn, Stefan Effenberg. Die haben aber auch Spiele verloren, auch Finalspiele. Und umgekehrt, vielleicht ist es das, was im Moment ein Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, der glaube ich 64 Jahre alt ist, so stark macht, denn der scoret ja wirklich, der spielt ja auf Augenhöhe, was Tore angeht, fast mit dem jugendlichen 36-jährigen Cristiano Ronaldo fast noch mit, ne? In einer Liga, die jetzt so schwach auch wieder nicht ist. Ich glaube, es spielt offenbar eine Rolle, nur es ist ja dann bei dem großen Stab, den man hat, Aufgabe, dass es eben möglichst keine Rolle spielt. Und als Verein kann man dagegen auch was tun. Und das erlebt jeder, der mal einen Top-Verein von innen gesehen hat, also wirklich einen Top-Verein weltweit, erlebt das durchaus auf einer Geschäftsstelle, dass man sagt, irgendwas ist hier anders. Das ist wirklich so. Mich hat mal jemand gefragt, als wir ausgeschnitten aus der Taxe an der Stamford Bridge. Jetzt weiß ich, Chelsea, alles klar. Ich sage, wie findest du das? Wir wollen es wissen. Ich sage ja, und andere sagen, wir wissen alles besser. Und jetzt komme ich wieder auf Freiburg oder auch auf im Moment Union Berlin, Stuttgart, ja. Es geht auch. Das geht auch. Und ich finde, Freiburg zum Beispiel ist so ein Verein, der eine tadellose Mentalität über die letzten, jetzt weiß ich gar nicht, 20 Jahre, da waren auch mal 1-2 Abstiege dazwischen, aber die wissen genau, wo ihre Grenzen sind und innerhalb dieser Grenzen versuchen sie bei jedem Spiel das Beste rauszuholen. Und zwar vollkommen egal, ob sie vorher 3 Spiele verloren haben, irgendeiner Karies hat oder einer Verdacht auf Fußpilz hat. Und das ist schon was auch von einem Club kommen kann und was da auch gelebt wird. Es sind nicht nur die Fans auf den Rängen, die natürlich sehr wichtig sind, aber wenn keiner Fans da hat, ist es wieder ausgeglichen. Es ist schon auch ein bisschen das, was so eine Firma, Verein ist ja irgendwo eine Firma, oder meinetwegen, wenn wir jetzt von dem Verein ausgehen, was eine Familie auch ausmachen kann. Dass man sagt, nee, also in gewisse tiefe Keller wollen wir einfach nicht mehr. Und wenn man dann doch immer wieder da landet, dann kann es mal blöd laufen. Und das ist ja auch nicht so, dass man dann den Stab über allem brechen muss, was um einen rum ist. Nur ich glaube schon, dass man irgendwann mal überlegen muss, ob nicht dieses dauernd irgendwelche Leute austauschen auch immer so ein bisschen die einfachste aller Lösungen ist. Vor allen Dingen, wenn es über einen langen Zeitraum nicht zu einer Verbesserung führt. Das ist ja der Punkt. Ja, das ist, dass das mal punktuell super sein kann, dass es dann mal wieder schlechte Phasen gibt, das sieht man ja bei allen Vereinen. Man sieht ja auch bei Vereinen vor 2 Jahren oder 3 Jahren international, Eintracht Frankfurt, sensationell und jetzt so ein bisschen so eine, sind ja auch wieder in der Tabelle gar nicht so schlecht, eben so, dass man auch sagt, naja, aber dieser Hurra-Fußball ist jetzt auch im Moment nicht da und so weiter, wo man sich halt dann einsortiert mit dem, was vorher passiert ist. Das kann nämlich auch eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler am Wochenende dann oder wenn das Spiel kommt, spielen werden, die diese 2 Zweitliga-Zeiten voll mitgekriegt haben. Das werden schon einige sein, aber es sind ja genügend, die das nicht miterlebt haben. Und insofern, und Publikum gibt es auch nicht. Also das, was sich dort präsentiert, ist das Team, der Verein, die Familie, die Marke. So. Und das läuft so oder so und es kann mal schlecht und blöd laufen, aber wenn es eben immer wieder dieselben Abläufe gibt, dann muss man überlegen, wer ist denn für die Abläufe abseits des Rasens zuständig. Und da immer nur darüber zu diskutieren, welcher Trainer noch besser ist, finde ich halt manchmal seltsam. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass diese Trainerdiskussion, da beobachte ich jetzt wieder, weil ich eben finde, dass es so Parallelitäten gibt, Schalke, da ahnst du, Ralf Rangnick wird nicht vom Himmel steigen und Schalke von jetzt auf gleich retten. Übrigens beim HSV wahrscheinlich auch nicht. Wozu auch? Bei Schalke kann ich nicht so genau beurteilen, aber der HSV hat mit Daniel Thun einen guten Trainer mit einer wirklich guten Bilanz.
Ich gebe dir recht. Also ich glaube, es steht und fällt einfach mit solchen, mit dem Umfeld, mit den Medien, mit der Medienlandschaft. Wie viel Ruhe hat der Verein, wie viel Ruhe hat der Trainer, um ein Konzept, was auf den Verein zugeschnitten ist, ausüben zu können und vielleicht auch mal kurzfristige Rückschläge in Kauf nehmen zu können, ohne dass gleich das ganze Konzept in Frage gestellt wird. Da haben wir leider dasselbe Problem wie Hamburg oder wie Schalke. Da gebe ich dir absolut recht. So, wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen und jetzt uns nochmal mit dem Wochenendspiel beschäftigen. 1, 2 kurze Sätze. Welchen Spieler fürchtest du am meisten bei Hannover 96 und was glaubst du, wie das Spiel ausgehen wird?
Ich möchte jetzt nicht respektlos sein, aber am meisten fürchte ich die Einstellung des HSV. Das ist wirklich so. Weil ich glaube, dass nicht, weil ich Hannover nicht zutraue, in einem ehrlichen, unfassbaren, epischen Fight den HSV niederzuringen, das traue ich ihnen absolut zu, weil natürlich nehme ich Hannover total ernst und mag ja Hannover auch. Aber ich glaube, das Spiel wird für beide Mannschaften sehr viel dadurch entschieden werden, wie sie beide mit ihrer momentanen Situation und der Gesamtsituation umgehen. Es kann ja durchaus sein, dass man dann ein paar Jahre in der zweiten Liga spielt. Man hat ja auch gemerkt, dass Vereine durchgelaufen sind, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wie Hoffenheim, letztendlich auch Wolfsburg. Früher hat man auch über Leverkusen gesagt, meine Güte, das ist ja auch kein richtiger Fußballclub und so weiter. Wo fängt man da an, wo hört man da auf? Leipzig natürlich. Dass die Plätze in der ersten Liga sind ja nicht mehr geworden. Das heißt, das ist auch nicht mehr so einfach, in die erste Liga zu kommen wie früher. Die zweite Liga ist durchaus attraktiver geworden dadurch. Deswegen kann man eben auch mal gegen Bochum verlieren. Ist uns allen schon mal passiert. Nur, ich glaube, dass das Spiel sehr, sehr davon abhängen wird, wer in diesen 90 Minuten, idealerweise für den Rest der Saison, aber jetzt gehen wir erstmal von 90 Minuten auf, weil das ist das, was zählt, die Situation für sich selber am besten verarbeitet und verstanden hat und die dann auch dementsprechend umsetzt. Denn das kann ein ganz tolles Spiel werden und das kann ein spektakuläres Spiel werden. Beide Mannschaften haben was drauf. Es kann auch ein furchtbares Gekegel werden, kann auch sein. Nur es wird für mich nicht von einzelnen Spielern abhängen. Es wird für mich davon abhängen, wie sich beide Truppen da präsentieren und wie sie auch in der Lage sind, 95 oder 100 Minuten mit Nachspielzeit, erste und zweite Halbzeit, komplett 100% bei der Sache sein. Ich kann mich nur erinnern, kleine Anekdote am Rande, als Ernst Happel neu beim HSV, nee, als Branko Cevic beim HSV schon war, war damals Alexander Ristić der Co-Trainer. Und da haben alle gesagt, guck mal, der HSV macht sich, heute macht das jeder Verein, aber so wie so eine Truppe von Soldaten, so warm. Alle machen dieselben Übungen. davor sind die Fußballer über den Platz gegangen und haben so ein bisschen in der Nase gebohrt, ein bisschen Stretching gemacht und ein bisschen dies und das gemacht. Dieses gemeinsame Warmmachen, das gab es damals gar nicht. Und da haben alle Gegner da gestanden und haben mehr Zeit damit verbracht, sich anzugucken, wie der HSV mit der gesamten Mannschaft links nach rechts gelaufen ist, als sich selbst warm zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Muskelfaserrisse es in der Saison bei Gegnern des HSV gegeben hat. Der HSV war dann auch irgendwann so stark, dass das gar nicht mehr ins Gesicht fiel. Aber das war so ein Moment, wo du sagst, in dem Moment, wo die ins Stadion reingehen, sind die komplett auf Sendung und komplett am Start und am Limit. Ich erinnere mich daran, dass ich mal Bayern München im Spielertunnel gesehen habe, die viel zu früh rauskamen zum Warmmachen. Bayern München, ja, sag ich jetzt. Und Dante stand vorne und noch ein paar andere Leute und die haben im Tunnel, das habe ich noch nie vorgesehen, jeder mit dem Ball rumgezockt. In diesem schmalen Spielertunnel, wo ich dachte, oh Scheiße. Das sind super Spieler, aber die sind nicht nur auf das Spiel vorbei, das kommt noch gar nicht. Die haben total Bock rauszugehen und mit dem Böhler da rumzubuffen. Und da denkst du, meine Fresse nochmal. So. Deswegen, ich glaube, das Spiel wird über den Kopf entschieden. Und zwar in den Köpfen der gesamten Mannschaft. Es wird nicht reichen, wenn 2-3 Spieler gut sind.
Müsste ich mich denn, wenn es Zuschauer gäbe, fragen, in welcher Kurve du stehst? Weil es gibt ja durchaus Gerüchte, die besagen, dass du auch schon im Bereich von Hannover 96 gesichtet wurdest.
Ja, es ist richtig. Ich sag mal, beim Europacup-Spiel, ich glaube, es war gegen Kopenhagen. Ich glaube, es war jedenfalls ein 4-1 in der Kurve. Ich war ja sowieso schon öfter im Stadion, auch wenn nicht der HSV gespielt hat. Und da war ich mit einem Freund, der wollte sich revanchieren, weil ich ihn mal mitgenommen habe. Und dann hat er mir auf dem Weg zum Stadion, also wirklich, wir haben den Parkplatz, und wir können heute nicht da parken, wo du sonst parkst, wir müssen da ganz hinten parken und bla bla bla. Und dann war das tierisch unangenehm. Er sagte, du, ich habe aber nur so Stehplatzkarten gekriegt. Und ich sagte, das ist so scheißegal. Und dann sind wir da rein. Und das war echt abgefahren, ne? weil viele Leute haben gar nicht geglaubt, dass ich das sein könnte. Und das war aber sehr nett. Da stand ich halt da in der Truppe, die es wirklich ernst meint. Und das war natürlich, ich weiß nicht, wie viele Facebook-Seiten das gleichzeitig dann damals erschienen ist. Nein, wäre ich im Stadion, wäre ich schon eher in der Ecke Richtung Norden unterwegs. Aber auch da muss man sagen, es ist ja schiedlich fiedrig. Ich hoffe, dass ich bis dahin meinen neuen Sky-Decoder gekriegt habe, den ich wirklich auch gucken kann. Das muss ich irgendwo anders hin zum Gucken. Aber mal gucken. Also ich bin dann schon auch in dem Moment, ich glaube, das werdet ihr alle auch verstehen, so ein Hauch auch mehr für den HSV.
Das ist absolut nachvollziehbar.
Lotto. Ich gehe auch an, dass ihr für Hannover 96 seid, oder?
Ja, auf jeden Fall. Sind wir. Ja. Lotto, vielen Dank, dass du heute Abend unser Gast gewesen bist. Es war eine sehr launige Runde mit dir. Du hast sehr viele schöne Anekdoten erzählt, sehr lieb berichtet und da freuen wir uns sehr drüber. Ich würde noch ganz kurz vor dem Ende der Sendung eine kleine Sache hier eben kurz kundtun. Es gibt einen Spendenaufruf von der 96-Fanszene für die Obdachlosenhilfe Hannover. Und zwar werden benötigt Winterjacken, Pullover, Winterschuhe, Wintermützen, Schals, Handschuhe, Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Zelte, Hygieneartikel, Nahrungsmittel. Also im Prinzip alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr könnt das abgeben im Fanprojekt in der Herrenstraße. Und ihr könnt das abgeben ab heute, dem 1.12. jeden Dienstag und Donnerstag. Wobei, das ist ein kleiner Widerspruch. Der 1.12. ist ein... Doch, ist ein Dienstag, genau. Jeden Dienstag und Donnerstag.
Da geht es nur mit Corona, du weißt ja, welchen Tag wir haben, genau.
Ja, zwischen 17 und 20 Uhr. Und die letzte Möglichkeit wäre am 22.12. Also wenn ihr irgendwas zu spenden habt, kommt bitte in die Herrenstraße jeden Dienstag und Donnerstag und gebt dort eure Sachen ab für die Obdachlosen in unserer Stadt.
Schöne Aktion.
Ja, schöne Aktion. Und Lotto, vielen Dank, dass du hier heute Abend bei uns warst. Wir sind nicht ganz so deiner Meinung, was das Ergebnis angeht und nicht ganz so euphorisch, was den HSV angeht, aber das magst du uns nachsehen. Ja, muss es ja sein. Ja, das muss so sein. Du bist HSVer, wir sind 96er. Da muss es eine kleine Diskrepanz muss es da geben. Also, vielen Dank, Lotto. Einen wunderschönen Abend noch und liebe HörerInnen, es ist schön, dass ihr auch wieder heute zugehört habt. Freut euch auf das wunderbare Nord-Duell zwischen dem HSV und Hannover 96.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Ja.
auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.